So, hier sind wir jetzt. Und zwar im doppelten Sinne. Auf der einen Seite ist die Frage, verlangen von mir ja ein bisschen Eulen nach, wollen Sie sich nicht setzen? Hier sind noch Plätze. Also ist ja ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Ich halte persönlich sehr viel von Schleiermachers, dass die Praxis eine Dignität, eine Würde hat vor aller Theorie. Wer, wenn nicht Sie, müsste wissen, was katholische Schulpädagogik ist. Also wie soll ich Ihnen denn erklären, was Ihr täglich Brot ist? Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Eulen nach Athen tragen zu sollen. Das ist natürlich auch manchmal ganz schön, wenn man so bestätigt bekommt, dass man ja eh auf dem richtigen Wege ist. Aber das kann irgendwie nicht meine Aufgabe sein. Und die andere Schwierigkeit, auf die kommen wir gleich. Ich habe dann brav, ich bin meine Hausaufgaben gemacht und ziemlich gründlich recherchiert, was wissen wir denn in der nationalen, vor allem in der internationalen Forschung darüber, unter welchen Bedingungen katholische Schulen im Allgemeinen und Ordensschulen im Besonderen eine schulpädagogische Alternative sind oder sein können. Ja, und das Ergebnis hat mich dann erst recht in Schwierigkeiten gebracht. Und das muss ich Ihnen jetzt erzählen. Also ich lasse Sie jetzt einfach teilhaben an meiner Verzweiflung, dass ich diese Fragestellung nicht auf Anhieb beantworten kann. Eine Sekunde. Das Interessante ist, eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich konsistent seit dem Vatikanum, was der Auftrag von katholischen Schulen ist, was der Auftrag von katholischer Erziehung ist, ist ziemlich gut beschrieben und ziemlich konsistent beschrieben. Das ist nicht wortident. Also natürlich, wenn Sie ein Dokument von 77 lesen, liest sich das zum Teil vom Vokabular anders, als wenn Sie ein Dokument von 98 lesen. Aber wenn Sie halt wie ich viel mit historischen Dokumenten zu tun haben, ja, das ist eigentlich relativ konsistent. Gemeinsam ist diesen Dokumenten die Haltung, dass es nicht einfach Schulqualität sein kann, was katholische Schule auszeichnet, sondern die Erziehung zu bestimmten Haltungen. Und was immer wieder durchscheint und immer wieder hervorgehoben wird, ist, dass Schule, katholische Schule mehr als Lerngemeinschaft ist, Lebensgemeinschaft, vielleicht sogar Glaubensgemeinschaft sein soll. Das ist ziemlich durchgängig. Was übrigens auch durchgängig ist, das wird oft übersehen, dass mit, das Vatikanum war ja in gewisser Weise eine Wende im Funktionsverständnis katholischer Schulen, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, dass eine der Folgen dieser Neubestimmung der Verzicht darauf ist, der ausdrückliche Verzicht darauf ist, eine bestimmte Pädagogik vorzuschreiben. Da steht immer und immer wieder in diesen Dokumenten, eigentlich in fast jeder Glaubenskongregationsbeschluss zum Thema Schule, daraus folgt nicht eine bestimmte Methodik, nicht eine bestimmte Didaktik, nicht ein bestimmtes Fachverständnis, sondern ihr müsst selber rausfinden, was zu diesem katholischen Erziehungsauftrag passt. Aber wir sagen es euch nicht. Dieser Auftrag, hatte ich ja schon erwähnt, wird zwar nicht einheitlich, aber ziemlich konsistent beschrieben. Also ich habe jetzt hier mal aus 1982 abgeschrieben. Ich stütze mich übrigens, falls Sie das nicht kennen, es gibt eine wunderbare Synopse von Frick, der also wirklich alle einschlägigen Beschlüsse durchgepflügt hat und in einen Stichwortkatalog verarbeitet hat, sodass man immer finden kann, was man gerade sucht. Christliche Einstellung bei Schülern wecken, Freiheit in Respekt vor den anderen sowie Verantwortungssinn fördern, lauteres und beständiges Suchen nach Wahrheit, ausgewogene, abgeklärte Kritik, Solidarität und Dienstbereitschaft, Sensibilität für Gerechtigkeit, das Bewusstsein zur Mitwirkung einer positiven Veränderung der in ständigem Wandel befindlichen Gesellschaft. Ich könnte Ihnen das jetzt in 15 Variationen vorlesen. Es hat fast immer dieselben Elemente. Und wie Sie sehen, geht es da um Haltungen und eben die Idee, dass es katholische Schulen von bestimmten Haltungen, von bestimmten Grundintentionen geprägt sind. Wenn man entsprechend, warte, wo geht das hier weiter? Bei Ordensschulen hatte ich es jetzt ganz einfach. Ne? Ihr habt ja gerade 25 Jahre gefeiert, eine wunderschöne Tagung gehabt. Ich muss nur zitieren, ich muss ja gar nicht selber denken. Na, wir müssen uns nicht in intensive Schulprofil- und Leitbilddiskussionen stürzen, sondern wir haben ein Leitbild, das im Evangelium oder im jeweiligen Ordenscharisma zugrunde gelegt ist. Was an uns liegt, ist, das auch mit Leben zu erfüllen. Oder Luftensteiner. Christliche Bildung hat als Basis lebendige Beziehungen und Begegnungen zwischen Lehrenden und Lernenden, Lernenden und Lernenden, Person und Umwelt, Mensch und Gott. Sie ermöglicht dadurch einen fairen Dialog zwischen den Religionen und sucht Synergien mit allen Glaubenden und Menschen guten Willens. Oder noch ein bisschen ausführlicher. Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, durch differenzierte pädagogische Konzepte, die sich am jeweiligen Ordenscharisma und den christlichen Werten orientieren, junge Menschen zu befähigen, künftig Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und diese aktiv mitzugestalten. Christliche Bildung geht also davon aus, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, daher kann Bildungsarbeit immer nur vom Menschen ausgehen und ihm dienen. Das bedeutet für uns, dass wir Kinder und Jugendliche bei der Findung ihre individuellen Identität unterstützen wollen. Diese Ich-Werdung macht beziehungs- und empathiefähig und verhilft jungen Menschen zu einer gelingenden Lebensgestaltung in einer zunehmend herausfordernden Welt. Ich kann das ja gar nicht schöner beschreiben, also habe ich es erst gar nicht versucht. Der Punkt ist, was ich Ihnen deutlich machen will, der Auftrag ist eigentlich klar. Da gibt es nicht viel zu sagen. Nur was fangen wir jetzt damit an, dass der Auftrag so klar ist? Und jetzt sollte man ja eigentlich meinen, da dieser Auftrag, ich habe es ja schon erwähnt, mit leichten zeitgeistigen Modifikationen im Prinzip seit 50 Jahren klar ist, wenn nicht noch länger, da sollte man ja eigentlich erwarten, dazu gibt es Literatur, da gibt es Erfahrungsberichte, da gibt es Dokumentation, das ist alles ganz klar. Ich muss nur erwähnen, es gibt also international dieselbe Diskussion. Es gibt wunderbare Literatur, was sehr oft Respezifizierung des Charismas genannt wird, was das eigentlich bedeutet und wie man das machen kann. Es gibt so richtige Handbücher, die anleiten. So überprüfen Sie, ob Ihr Charisma wirkt. Mit Fragebogenvorlagen, mit allem, was Sie brauchen. Na, es gibt, es ist unglaublich, was sich da entwickelt. Es ist ja keine österreichische Debatte, sondern das Phänomen, dass Ordensschulen sehr oft nicht mehr ausreichend Ordensmitglieder haben, die in der Schule unmittelbar tätig sind, dass das also überwiegend Laienbetriebe geworden sind, ist ja kein österreichisches, das ist ein internationales. Und von daher ist es klar, dass es ziemlich viel, auch in den einschlägigen Journals, ziemlich viel Diskussionen darüber gibt, wie man also so ein Charisma jetzt übersetzen kann. Es gibt auch Versuche, Charisma-Integration zu betreiben, also zu gucken, wie kann man, also was weiß ich, benediktinische und franziskanische und andere Dinge übereinander legen und eine gemeinsame Schnittmenge finden. Ich bin kein Theologe, da halte ich mich raus. Aber im Kern, ich zitiere hier in Cook und Simmons, Relationships are at the heart of what it means to be a Catholic school. Each human being is called to be in a loving relationship with self, God and others, and is encouraged to see the interconnectedness of all creation. Im Prinzip dasselbe, was wir eben schon gehört haben. Und auch das könnte ich Ihnen jetzt ungefähr in 20 Versionen vorspielen aus verschiedenen Weltteilen, weil diese Diskussion gibt es in den beiden Amerikas, diese Diskussion gibt es in Australien, diese Diskussion gibt es auch in Asien. Für Afrika habe ich leider gar nichts gefunden, aber ja, man sollte glauben, es gäbe Forschung dazu. Und das würde mir das Geschäft leicht machen. Ich könnte Ihnen jetzt forschungsbasiert erzählen, was Sie zu tun haben. Ist nicht. Ist einfach nicht. Also die Bemühungen um sowas wie eine zusammenhängende, einheitliche, durchdachte Grundlage einer katholischen Schulpädagogik, die es im Prinzip in unserem Sprachraum spätestens seit Otto Willmann gibt. Ein oder andere wird den Namen kennen, großer katholischer, wahrscheinlich der bedeutendste österreichische Pädagoge des 19. Jahrhunderts, die sind sanft entschlafen. Wenn sich Leute dazu äußern, das kommt vorzugsweise in der Lehrerbildung immer mal wieder vor, und sie gucken sich dann die Quellen an, die referiert werden, das ist dann von Willmann bis Guardini, alles Mögliche, aktuelle Autoren praktisch nicht vorhanden. Da spielt sich nicht viel, da ist nicht viel Neues zustande gekommen. Vielleicht kann es so eine einheitliche Grundlage, habe ich mir dann überlegt, in einer Weltkirche, die um die Vielfalt und Unterschiedlichkeit ihrer Bemühungen weiß, gar nicht mehr geben. Vielleicht ist meine Erwartung falsch gewesen, es gäbe Leute, die so wie noch Erlinghang oder so sich hingesetzt hätten und eine katholische Pädagogik schreiben. Ich meine, ich kenne genügend Kollegen, Klaus Zierer und so, die engagierte Katholiken sind und in der allgemeinen Didaktik unterwegs sind. Eine katholische Didaktik schreibt da keine. Vielleicht geht das nicht mehr. Könnte es sein? Ich weiß es nicht. Was ich fast fataler finde, aktuelle Forschung zur Umsetzung des Bildungsauftrages ist praktisch nicht vorhanden. Ich habe gegoogelt, wie man das so macht, Google Scholar, Google Allgemein. Ich habe aber auch die fachspezifischen Sachen wie Eric und Fachportal und so benutzt. Im Durchschnitt kriegen Sie pro Jahr so 10 bis 12 also einschlägige Veröffentlichungen zustande, in denen signifikant katholische Schule oder Ordensschule vorkommt. Die allermeisten davon sind entweder historisch, ne, so Rückerinnerungen an die Gründung der Ordensschule X, oder programmatisch, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, ne, was machen wir bloß mit unserem Charisma, oder sowieso nur peripher mit dem katholischen Charakter der Schule verbunden. Da ist nicht viel abzuholen, um deutlich zu sein. Und ein nicht unerheblicher Teil dessen, was in den letzten 10 Jahren veröffentlicht ist, beschäftigt sich nur mit einem Thema. Und das wird Sie nicht überraschen. Ne? Wie ist es möglich, dass so viele katholische Schulen in den Skandal verwickelt worden sind? Und das wird so lange so weitergehen, wie immer neue auftauchen. Das muss man dazu sagen. Also vorige Woche hat es, das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, die größte und bekannteste kanadische katholische Schule erwischt. Die haben 8 Schüler mit augenblicklicher Wirkung aus dem Schulgelände entfernt. Schulleitung und Geschäftsführung mussten zurücktreten am Tag danach. Und jetzt sind sie bemüht, irgendwie den Schaden für St. Michael in Toronto noch zu beheben. Ich habe erst einen Schreck gekriegt, weil es gibt noch eine St. Michael School in Toronto, die so ähnlich ist wie die Wiener Sängerknaben. Und unser Bub ist ja bei den Wiener Sängerknaben. Ach, zum Glück waren die nicht betroffen, sondern die andere Variante. Aber da ist jetzt eine der prominentesten Schulen erwischt worden dabei, dass es massive sexuelle Übergriffe zwischen den Jugendlichen gab. Also solange solche Vorfälle am laufenden Meter auftauchen, solange können Sie sicher sein, ist die Primärwahrnehmung in der Wissenschaft der katholischen Schulen eine, die sehr viel mit dem Unterleib zu tun hat. Und das ist einfach tragisch, weil dadurch alle anderen Diskussionen verdrängt. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und mich erschreckt das, dass jetzt noch, wo das jetzt schon 20 Jahre läuft, solche prominenten Fälle wie St. Michael, die nennen das da oben St. Mike passieren können. Mein Gott, wann lernen wir denn unsere Lektion? Wann sind wir denn proaktiv? Wieder ist der Fall gewesen, die Schulleitung hat vertuschen versucht, nicht angezeigt, die Lehrer geschützt, die auch wussten, was los ist. Also wann lernen wir unsere Lektion? Solange das passiert, können wir froh sein, dass wir in einem Land wie Österreich so alternativlos sind. Weil gäbe es mehr Alternativen, würden wir das so, wie das in USA, wie das in Kanada, wie das in England der Fall ist, auch schon in unserer Nachfrage merken. Wenn wir nicht endlich lernen, damit umzugehen. Aber das war eine Randbemerkung. Weil es einem einfach auffällt, wenn man googeln geht, was findet man? Ne? Das findet man leicht, zentnerweise. Wenn es überhaupt Studien zu Ergebnissen katholischer Beschulung gibt, beschäftigen Sie sich paradoxerweise mit deren Testleistung. Also, sind sie besser oder schlechter als andere Schulen? Es gibt eine sehr gute Meta-Analyse von einem englischen Kollegen, voriges Jahr veröffentlicht. Der hat wirklich sehr gründlich gesucht, welche Wirkungsstudien gibt es über katholische Schulen. Der weit überwiegende Teil sind solche Leistungsstudien. Das Ergebnis ist übrigens nichts Neues für jemand, der in diesem Forschungsbereich unterwegs ist. Das Ergebnis ist kurz gefasst, ja, sie machen es ganz ordentlich, aber wenn man für die soziale Zusammensetzung dieser Schulen kontrolliert, bleibt nichts über. Nichts, gar nichts, Punkt. Sie sind nicht herausragend oder besser als andere, zumindest was solche Leistungen betrifft. Also das wird wahrscheinlich nicht auf lange Sicht eine kluge Begründung für katholische Schulen abgeben. Außerdem widerspricht es dem Auftrag. Schon 1977, ich habe extra Ausrufezeichen dahinter gemacht, stellt die Glaubenskongregation ausdrücklich fest, dass die kurzfristige Effizienz von Schulen kein Kriterium für katholische Schulen sein darf. Punkt. Weil das sowohl der Offenheit der Entwicklung wie der Gnade Gottes widerspricht, sich an sowas festzuklammern. Aber trotzdem, schauen Sie sich es an. Es gibt übrigens jenseits von Einzelfällen, wir haben ja selber hier in Österreich 10 Jahre lang jetzt Längsschnittstudien gemacht, weder in unseren Daten noch in anderen Studien, einen klaren Beleg für besondere Kultivierungsleistungen katholischer Schulen. Also so, dass man das irgendwie jetzt am Schulklima, an der Kinderselbstkonzept, an irgendwas merken könnte. Ja, die machen es nicht schlecht. Die machen es so wie andere Privatschulen. Aber es ist auch nicht so, als würden sie sich jetzt irgendwie besonders abheben und besonders sichtbar anders sein als die anderen. Wir haben versucht, das rauszufiltern aus unseren Daten. Da ist nichts signifikant. Das ist deprimierend ein bisschen. Und die wenigen Folgestudien, die sich damit beschäftigen, was nach der Schulzeit bezieht, davon gibt es insgesamt aus den letzten 20 Jahren nur eine Handvoll, enden sehr oft mit deprimierenden Ergebnissen. Den schlimmsten Fall habe ich Ihnen hier hingeschrieben, der hat mich wirklich erschreckt. 97% aller Absolventinnen katholischer Schulen in Australien haben binnen Jahresfrist mit der Glaubensgemeinschaft nichts mehr zu tun. Dann fragen Sie sich, was für eine Kultivierungsleistung war das? Na klar können Sie jetzt sagen, das sitzt tiefer, das sitzt im Rückenmark, wenn die mal älter werden und verantwortlich werden und selber Kinder haben, werden Sie das wiederentdecken? Ja, mag sein, das will ich nicht ausschließen. Aber Sie haben diese jungen Menschen zunächst mal verloren. Punkt. Und das muss einem zu denken geben. Und wie gesagt, ich muss jetzt ehrlich sagen, es gibt nicht nur anecdotal evidence von Matura-Klassen, die sich beinahe geschlossen aus der Kirche abgemeldet haben, kurz nach der Matura. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass das, was übrigens vor Vatikanum einer der Primäraufgaben katholischer Schule war, nämlich die Erzeugung eigenen Nachwuchses, nicht zu den gelingenden Projekten des Unternehmens gehört. Anders ausgedrückt, es gibt weder national noch international einen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass katholische oder Ordensschulen ihrer Mission gerecht werden. Jetzt wird jeder für sich sagen, aber für uns stimmt es, für mich stimmt es, in meiner Schule stimmt das, bei mir ist es anders. Wollen Sie gerade was anderes machen? Ja, machen Sie. Ja, ich mache dann kurz eine Pause mit der Moralpredigt und stattdessen tun wir was Vernünftiges. Ich mache jetzt einfach mal weiter, sonst bleibe ich in dem Thema hängen. Also es gibt weder einen Konsens noch eine verbindliche Ausformung einer katholischen Schulpädagogik, sondern nur die verbindliche Maßgabe, dass was immer man tut, den Grundsätzen katholischer Erziehung nicht widersprechen darf. Es gibt einen breiten Erfahrungsschatz, das wird niemand bestreiten, und zahllose Beispiele unterschiedlicher Ausformungen des Katholischen an solchen Schulen, aber kein gesichertes Wissen über dessen Wirkung. Und da sage ich jetzt mal ganz deutlich, ein Charisma, dessen Wirkung selbst bei wohlmeinender Forschung unsichtbar bleibt, ist außer Kraft. Ganz gleich, egal, was man sich selber bescheinigt. Ich weiß, dass viele sagen, ja, wir leben das, aber wenn ich dann feststelle, wie gesagt, es gibt keine Zahlen, es gibt keine Längsschnittstudien, es gibt nichts jenseits anecdotal evidence, heißt das in meinen Kreisen, anekdotischer Evidenz, dann hat man ein Problem. Dabei scheint es in der Forschung nach ein langgestrecktes Kontinuum zu geben, ein sehr langgestrecktes Kontinuum, von Schulen, die eigentlich nur noch dem Namen nach katholisch sind und diese Namen nicht aufgeben, weil sie als solche bekannt und verankert sind, bis hin zu Schulen, die werden von meinen irischen Kollegen Brünn und Divine Faith Visible genannt, Schulen, in denen der Glaube sehr, sehr sichtbar gehalten wird. Na, wo der Glaube als so praktisch in jeder Minute des Schullebens deutlich sichtbar ist. Wobei die meisten Schulen irgendwo dazwischen hängen. Und die These von vor allem Byrne ist, diese Schulen werden sich bald entscheiden müssen, weil in Gefahr und in der Not ist da wirklich der Mittelweg der Tod. Sie werden sich entscheiden müssen, ob sie halt primär gute Privatschulen sein wollen und auf dem Privatschulmarkt konkurrieren wollen oder ob sie katholische Schulen sein wollen, die sich durch das Katholischsein erkennbar unterscheiden. Aber das ist ein weites Spektrum und irgendwo dazwischen liegt jede Schule. Das können Sie dann an unterschiedlichen Charakteristiken festmachen. Also Burn, das ist eine irische Studie, aber ich könnte Ihnen ähnliche aus den USA oder aus Deutschland erzählen. Okay. Trotz kirchlicher Vorgaben und der Mission gibt es aber Ausformungen, die dem gegebenen Auftrag ganz sicher nicht entsprechen. Das muss ich einfach nur mal kurz an zwei Beispielen sagen. Das sind zum einen die ich hier die Glaubensnischen nenne. Also Schulen, die im Kern sich darauf konzentrieren, von der Aufnahme und Auswahl der Schülerinnen und Schüler bis zur Abgabe, gute Schule mit sehr guten Ergebnissen zu sein und wo sich das Katholischsein in Nischen abspielt. Ne? Man hat mal einen Gottesdienst, man macht mal ein Krippenspiel, man macht mal ein dolles Sozialprojekt. Aber ansonsten, wenn man da durch die Klassenzimmer schleichen würde, würde man das höchstens noch am Kreuz an der Wand merken, dass das eine Schule ist, die von sich was anderes beansprucht. Zumindest den Vorgaben entsprechend, die den Tatbestand einer Lebens- und Glaubensgemeinschaft erfüllen solche Schulen ganz sicher nicht. Ich habe es hier in diesem Kreis schon oft genug erwähnt. Und ich könnte Ihnen wieder Fälle von Schulen von Ost nach West erzählen, wo Schülerinnen abgelehnt werden, die nicht alles eins hatten am Ende der Volksschule, als Hauptargument. Oder ich hatte neulich einen Fall, wo eine Mutter sich mit mir in Verbindung gesetzt hat. Ihrem Sohn wird nahegelegt, eine bekannte katholische Schule Wiens zu verlassen, weil seine schulischen Leistungen nicht auf der Höhe der Klasse sind. Ja, dann habe ich so meine kleinen Verzweiflungsmomente. Na? Und wenn ich kann, rufe ich dann auch schon mal irgendjemanden an und sage, sag mal, meint ihr das ernst? Das kann ja wohl nicht das Argument sein. Der kommt aus einer tief religiösen Familie, wo die Eltern sich kaputt schinden. Der Papa schiebt Zusatzschichten, um den Kindern so eine Schule zu ermöglichen. Und dann legt man ihm am Ende, also gegen Ende der Unterstufe nahe, die Schule zu verlassen, weil er den wissenschaftlichen Weihen des Hauses nicht angemessen ist. Sag mal, wo seid ihr denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und natürlich war es niemand. Klar, ein Missverständnis, keine Frage. Nur warum höre ich dauernd solche Missverständnisse? Aber ich habe das schon oft genug erwähnt, ohne irgendeine Wirkung zu erzielen. Also erspare ich Ihnen weitere Geschichten. Und das ist genauso schlimm und das ist weniger klar und weniger bekannt. Eben in der Mangelung einer katholischen Pädagogik, und das ist nicht eine österreichische Spezifität, das ist in manchen Ländern sogar sehr viel ausgeprägter, haben sich manche katholischen Schulen auf den Weg begeben, Alternativschulen zu werden. Also die adoptieren irgendeine Sorte Reformpädagogik. Warum? Das ist naheliegend. Die kommen aus einer ähnlichen Wurzel, nämlich so Versprechen ganzheitlicher Erziehung. Und dann wird von Montessori bis zum nativen Lernen also irgendein Konzept herangezogen, das dann subkutan ersetzen soll, was man an eigenen Definition nicht mehr hat oder nie hatte. Das ist tatsächlich so, dass viele von diesen Schulen, gerade die bildungsbürgerliche Kreise ansprechen wollen, als alternative Schulen dann einherkommen, die ihre Identität daraus beziehen, dass sie pädagogisch irgendwie anders sind als die anderen. Was ja auch nicht schlecht ist. Was dabei aber regelmäßig übersehen wird, ich mache jedes zweite Semester ein Seminar bei mir an der Uni über Reformpädagogik. Und da kommen dann vor allem erstaunlicherweise viele, die ein Lehramtsstudium hinter sich haben oder schon im Schuldienst sind und erwarten von mir, dass ich ihnen jetzt die Vorzüge von Montessori bis heute preise und sind immer ganz entsetzt, wenn ich sage, okay, dann lass uns doch mal die Anthropologie davon angucken. Dann lass uns mal die Psychologie davon angucken. Meint ihr wirklich, dass das so ist? Meint ihr diese Kosmologie, die Erfindung des neuen Menschen, dass das euer Projekt ist? Und dann sind die immer ganz entsetzt. Ne? Und wenn ich ihnen dann noch erzähle, ja, es ist kein Zufall, dass viele dieser Reformpädagogiken freiwillig mit faschistischen Bewegungen zusammengearbeitet haben, das hat ihnen keiner erzählt, an der PH, selbst nicht in der Ausbildung. Also viele dieser Pädagogiken, das wird oft übersehen, basieren auf Anthropologien, Lernpsychologien, Ontologien, Didaktiken, die ganz klar nicht vereinbar sind mit einem katholischen Weltbild. Oder ich war völlig missverstanden, wovon das hier handelt. Und man kann da nicht davon abstrahieren, sagen, ich nehme ja nur die Methoden. Weil diese Methoden funktionieren ja nur im Horizont einer bestimmten Psychologie. einem bestimmten Verständnis von kindlicher Entwicklung, von kindlicher Psyche. Und zum anderen ist es ja einfach so, das ist eine Ersatzhandlung, deswegen nenne ich das Glaubensersatz hier, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich den Leuten veranschaulichen soll, was katholisch meint, leihe ich mir halt bei anderen Reformpädagogiken was aus als Türschild. Na, guck mal, wir sind alternativ. Wir machen das ganz anders. Im Prinzip beschädigt man damit nicht nur die Warenmarke, wenn Sie so wollen, sondern man beschädigt seine eigene Identität. Und das ist, glaube ich, ein Feld, ohne jemanden konkret ansehen oder ansprechen zu wollen, das bisher überhaupt noch nicht richtig ausdiskutiert ist. Dass man der Kultivierung Vorrang gibt, heißt nicht, dass jede Kultivierung gut ist. Ganz im Gegenteil. Ja, Ansatzpunkte gibt es schon und darüber habe ich, das ist ja eingangs erwähnt worden, meinen letzten Vortrag hier gehalten, über mutige Schulen. Wir wissen aus der Forschung sehr viel darüber, wie Kultivierung gelingt. Und ich will das heute nicht wiederholen. Wenn Sie wollen, der Vortrag ist, glaube ich, noch verfügbar. Wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen auch noch einschlägige Sachen von uns online. Und das sind nicht nur wir. Also das reicht vom Klassenklima, vom Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Lehrerinnen und Schülerinnen und Schülern bis hin zur Schulleitung. Es gibt einen Haufen präzises Wissen, wie man Kultivierung sichtbar machen kann. Da kann man Anleihen machen, aber das sagt einem noch nicht, was man tun soll. Es sagt einem nur, dass es bestimmte Stellschrauben gibt, die habe ich Ihnen hier aufgeführt, vom Unterricht über den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, gegenüber Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Erziehungsberechtigten, dem sozialen Umfeld und im Schulalltag, wie man tatsächlich Kultivierung, also die Umstellung zu mehr als Lerngemeinschaft, bewerkstelligen kann. Das Interessante an dieser Forschung, das habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal schon erzählt, ist übrigens, auf Sicht erzielen Schulen, die das Primat auf Kultivierung legen, bessere Leistungen, auch und gerade für die Schülerinnen und Schüler, die normalerweise zu den Verlierern gehören. Also es ist genau umgekehrt, wie manche Leute sich das vorstellen. Nicht durch Leistungsdruck, nicht durch Tests, nicht durch Kompetenzmessungen, wie sie zurzeit populär sind. Das kommt ja noch viel schlimmer. Jetzt kommt ja die kompetenzbasierte Notengebung im Detail. Na, dann können Sie für jeden Schüler so 3.000 bis 4.000 Kompetenzeigenschaften pro Schuljahr ankreuzen. Wenn das durchgezogen wird, wie es geplant wird, das ist alles Schmarren. Nicht dadurch, sondern tatsächlich durch sowas wie Anerkennung. Der Überzeugung, lernen zu können, wenn man lernen will. Dem Wissen aufgefangen zu werden, wenn man was falsch macht. Oh, ich könnte da ganz viele Momente drüber erzählen, weil ich durch die persönliche Situation erlebe, wie ein junger Mann in der Schule leidet. Und es tut weh, es tut weh, es tut weh. Ja. Ich bin gleich schon fertig. Ich erzähle Ihnen keine Pädagogik. Ich erzähle Ihnen keine Unterrichtsmethode. Ich erzähle Ihnen keinen Kultivierungstrick. Ich sage Ihnen nicht, was Sie machen sollen auf dem Schulhof. Ich weiß das nämlich gar nicht. Das kann ich gar nicht wissen. Das können nur Sie wissen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe das hier mal ganz frech genannt, eine massive Aufforderung zum Ausgang aus der selbstverschuldeten Gutgläubigkeit. In Anlehnung an einen gewissen Herrn Kant. Ne? Ausgang aus einer selbstverschuldeten Gutgläubigkeit. Wenn immer ich mit Schulen zu tun habe, in Österreich gibt es einen schönen Effekt. Also alles, was geht, machen wir eh schon. Und was wir nett machen, geht eh nicht. Okay? Hältst also einen Vortrag, habe ich gemacht, in einem Bundesland für Gymnasialdirektoren. Du redest darüber, dass das Gymnasium raus muss aus der Ecke, sich nur als Leistungsschiene zu verstehen, wenn es ernst genommen werden will, dass sich auch daran messen lassen muss, auch und gerade daran, wie es jenen Schülerinnen und Schülern geht, die nicht im Vorderfeld schwimmen. Ja, das eine machen sie alles eh schon und das andere geht eh nicht. Also verändern brauchen sie sich jedenfalls schon mal nicht. Und dann wundern sie sich, wenn im selben Bundesland es eine Mehrheit dafür gibt, Gesamtschulen einzuführen. Ja, was haben die sich denn gedacht? Bei dieser Haltung. Wie viele Eltern sie da draußen auf der Strecke lassen. Also ich habe da wenig Mitleid. Ganz ehrlich. Und ich könnte Ihnen lauter solche Beispiele erzählen. Nee, es muss mal Schluss sein mit diesem Glauben, wir machen es eh schon. Weil wenn sie es denn eh schon machen, warum findet sich das in keiner Untersuchung? Warum zeigt sich das in keinem Längsschnitt? warum geben das weder PISA noch sonstige Daten her? Wenn es denn alles da ist, wo ist es denn, wenn es keiner sieht? Also mein Problem ist, ich will gar nicht bestreiten, die meisten Schulen, die ich kenne, machen richtig gute Arbeit. Das heißt nicht, dass ich sage, ihr macht alle Müll. Aber was ich schon sagen will, ist, dass der spezifische Charakter dessen, was ihr macht, in vielen Fällen nur für Eingeweihte sichtbar ist. Ja, was kann man dann machen? Und ich habe Ihnen da einfach ein paar Fragen aufgeschrieben, weil das Lustige ist, katholische Pädagogik ist Work in Progress. Katholische Pädagogik hat keine fertigen Antworten, weil dann wäre sie weder in der Zeit noch im Glauben, wenn sie sich hinstellen würde und sagen würde, so geht das. Weil dann würden wir uns anmaßen, dass wir gerade die Schöpfung regulieren. Katholische Pädagogik ist das immer neue Arbeiten an solchen Fragestellungen. Das immer neue, wiederholte Arbeiten an so Fragen. Ja, wo merkt man das denn bei uns? Jetzt sagen Sie natürlich, es gibt keine katholische Mathematik. Haben Sie völlig recht. Es gibt auch keine katholische Erdkunde. Und in Österreich ist ja oft noch nicht mal katholischer Religionsunterricht, auch wenn er so heißt. Da ist dann eher so eine Art verbogene Lebensweltkunde. Na? So, lass uns mal drüber nachdenken, wie traurig uns das stimmt. Ja, Entschuldigung, ich bin gar nicht kritisch, überhaupt nicht. Nein, aber es gibt katholischen Mathematikunterricht, ob Sie es glauben oder nicht, der sich wesentlich von anderen unterscheiden könnte, durch die Art und Weise, wie den Kindern ermöglicht wird, mit Mathematik Erfahrung zu machen und Mathematik zu lernen. Und das gilt jetzt auch für die anderen. Ne? Ich habe eine schöne Untersuchung gesehen, die hat ein englischer Kollege gemacht, der hat Kinder gefragt, wo ist dir in deiner Schule letzte Woche Gott begegnet? Klingt wie eine blöde Frage. Kinder können genial darauf antworten. Aber die Kinder wissen auch, wenn er nicht da war. Sie sollen jetzt nicht jeden Morgen jedes Kind fragen, ne? Mit Grüß Gott, wo ist er denn? Kein Suchspiel, kein Ostereierspiel. Aber das ist ein einfacher Kunstgriff gewesen, den der gemacht hat im Rahmen eines Schulentwicklungsprojekts. Und sieh da, in der Schule war das auf einmal ein Gesprächsthema für alle. Und eine ständige Frage, ein ständiges Suchen danach, wo wird denn spürbar, dass wir im Geiste dieses Evangeliums stehen? Und das ist dafür egal, ob das Kind katholisch, protestantisch, muslimisch, jüdisch oder gar nichts ist. Weil wenn es denn diesen Gott gibt, dann zeigt er sich allen gleichermaßen. Das ist kein konfessionelles Privileg, diese Erfahrung. Und das könnte ich jetzt fortsetzen mit den anderen Fragen hier. Wo zeigen Kolleginnen und Kollegen einander das? Na? Wo erleben die Erziehungsberechtigten das? Ach, wissen Sie, neulich war mal wieder so ein Interview. Ich mache ja selber zu viele Interviews und ich weiß ja, dass Journalisten sehr oft aus dem, was du gesagt hast, was machen, von dem du nicht geahnt hast, dass du es gesagt haben könntest. Da gewöhnt man sich dran. Selbst im Fernsehen gewöhnt man sich dran, wenn man zusammengeschnitten wird und scheinbar das Gegenteil dessen gesagt hat, was man geglaubt hat zu sagen. Ich trainiere immer, die Sätze so zu verschachteln, dass man sie nicht beliebig schneiden kann. Und, ja, na, Sie wissen, Redaktionen in Österreich sind ja meistens eindeutig zugeordnet. Ne? Und Sie wissen dann, wenn der von der Redaktion X kommt, will er eigentlich Y hören. Und die filmen eine halbe Stunde in der Hoffnung, dass ihnen ein Nebensatz rausrutscht, der Y ist. Ne? Und dann trainieren sie eifrig, wie vermeide ich ein freistehendes Y. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, Interview. Ja, da kommt also ein Politiker an und schlägt vor, das Problem der sozialen Integration ließ sich ganz einfach lösen. Wir setzen die Kinder auf die Öffis, sodass die Kinder aus dem Simmering in Döbling verschicken sie durch die Gegend. Also Busing ist übrigens eine uralte Idee, hat noch nie funktioniert. Ich meine, ich erwarte ja gar nicht, dass Politiker zur Kenntnis nehmen, was das Leben weiß. Und dann wird er gefragt, ja, was denn mit seinen Kindern ist. Ob er seine Kinder auch auf den Bus setzen wird. Und sagt er, übrigens, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Politiker immer Frauen kriegen, wenn es schwierig wird? Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Dann sagt er, ja, seine Frau hätte entschieden, dass die Kinder eine besondere christliche Erziehung bräuchten. Und deswegen würden die Kinder auf eine christliche Privatschule gehen, die natürlich an so einem Projekt nicht teilnehmen könnte. Ja? Bildungspolitik ist ja immer Politik für die Kinder der anderen, nicht für die eigenen. Ne? Habe ich schon häufiger erlebt. Ne? Kommt jemand mit einem genialen Gesamtschulvorschlag, der ein reines Stressprogramm für Kinder ist, auf die Frage, was mit seinen eigenen ist? Ja, die beiden gehen auf eine der teuersten Privatschulen in Wien, weil seine Frau das gewollt hat. Na, so nach dem Motto, ich hätte mein Kind natürlich in die KMS gesteckt. Ja, aber meine Frau, ist komisch, die entdecken ihre Frauen immer in solchen Situationen. Ja, wie zeigt sich das Charisma im sozialen Umfeld? Wir haben ja mal eine Umfrage gemacht, so eine repräsentative in Österreich, was die Leute über katholische Schulen wissen und haben den umgekehrten Turtur-Effekt erlebt. Sie kennen den Turtur-Effekt aus Jim Knopf? Das ist dieser Scheinriese, der umso kleiner wird, je näher man rankommt. So ist es mit katholischen Schulen. Je mehr man über sie weiß, umso weniger glaubt man ihnen. Aber wenn man weit entweckt ist, dann glaubt man, ja, die glauben. Also, andersrum. Jetzt ehrlich. Wenn ich Ihre Schule morgen betrete, einfach so. Ich meine, ich weiß, schulfremde Personen, ich muss mich eigentlich im Rektorat anmelden und so, ja. Aber würde ich merken, wo ich bin? Oder müsste ich suchen gehen, wo ich bin? Ich könnte das jetzt beliebig fortsetzen. Was ich Ihnen klar machen will, ist, das ist das Vertrackte mit katholischer Schulpädagogik. Es wäre doch so wunderschön, als wir geben uns ein Schulprogramm und dann ist das erledigt. Oder wir machen mal eine Fortbildung, ne? Katholisch sein im Unterricht, das kann ich Ihnen gerne mal machen. Wenn sie das hätten, ne? Und dann ist das erledigt. Nee, das ist ein furchtbar flüchtig Ding, das Charisma. Das will jeden Tag neu geweckt werden. Weil wenn es nicht geweckt wird, schläft es ein. Und es schläft verdammt schnell ein. Weil es gibt immer die Vordringlichkeit des Befristeten. Immer den Druck durch einzelne Eltern. Immer den Druck, wir müssen die Schularbeiten noch fertig kriegen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen die wissenschaftliche, was weiß ich, Arbeit. Es gibt immer sowas. Das heißt, die einzige Chance, die Sie haben, ist, Sie machen das zu einer fast pathologischen Routine. Den Ausgang aus der selbstverschuldeten Gutgläubigkeit. Sie legen sich selbst und Ihren Kolleginnen und Kollegen auf, diese Frage immer wieder zu stellen. Immer wieder. Woran merke ich, dass diese Schule ein anderer ist? Max, was ist dir an unserer Schule wichtig? Leonie, warum hast du heute in der Pause geweint? Kollegin X, was soll diese Kompetenzüberprüfung in der sechsten Stunde? War das wirklich zwingend nötig? Diese Frage immer wieder neu zu stellen, das ist gar nicht schwierig, wenn man es glaubt. Also fragen Sie sich doch bitte, ob Sie selber an das Charisma noch glauben. Weil würden Sie dran glauben, dann wäre das Ihre zweite Natur zu sagen, hoppla, das können nicht wir sein. Hoppla, da müsste doch was anderes passieren. Und deswegen, ich werde Ihnen keine Schulpädagogik vorschlagen. Das können Sie viel besser als ich. Aber was ich Ihnen abverlangen möchte ist, ganz im Sinne dessen, was Sie beim 25-jährigen Jubiläum beraten haben, und was auch in einschlägigen Diözesanpapieren drin steht und was auch der Kardinal freihändig unterschreiben wird, wenn Sie nicht sich jeden Morgen fragen, wo habe ich das heute erlebt? Wo will ich es erleben? Wie möchte ich, dass es sichtbar wird? Wenn Sie abends nach Hause fahren und das war ein Tag ohne Gott eigentlich, ohne Charisma, Sie fragen, was ist heute schiefgelaufen? Was ist passiert? Warum gibt es heute Kinder, die nach Hause gegangen sind, ohne zu wissen, warum ich da bin? Ja, naja. Wenn Sie in einem Jahr mit gutem Gewissen berichten können, dass da was passiert ist? Oder ist es, passt schon. Ach, Sie wissen ja, Österreich, passt schon, geht schon. Was machen wir eh alles? Oder? Oder?